O Land, 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 höre das Wort des Herrn. Dieser Ruf aus Jeremia 22 ist ein Ruf, der damals schon galt und heute noch gilt. Ein Ruf, der die Nationen ruft, welche damals das Volk Israel gerufen hat. Also Botschaft an Israel und dann wiederum eine Botschaft an uns als Gemeinde. Höre das Wort des Herrn. Oft, wenn ich Kontakt habe mit Firmen, wo mit unserem Missionswerk zu tun haben, man muss die Adresse geben, dann gibt man die Adresse, Missionswerk Mitternachtsruf, und da kommt erstmal, wie bitte? Ja, ich sage Mitternachtsruf. Und dann ist erstmal eine Stille. Und dann kommt die Frage, ja, was macht ihr so? Geht ihr so um Mitternacht raus und beginnt ihr da zu rufen? Ja, es haben auch schon andere gesagt, sogar wiedergeborene Christen, ja, wollt ihr nicht mal einen anderen Namen suchen für euer Missionswerk? Aber Geschwister, dieser Name, Mitternachtsruf, ist genau dies, was heute gilt, in der Zeit, in der wir leben. Das ist diese Botschaft aus Matthäus 25, Vers 6, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Und nochmal, wenn dann diese Frage kommt, ja, was macht ihr dann? Dann kann man zurück zu Matthäus 25, 6 gehen und erkläre, der Herr kommt. Bist du bereit? Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, danke für diese wunderbare Zeit, wo wir als Geschwister im Glauben, als Gemeinde erleben durften, durch den Osterzeit, wo wir uns erinnern durften an all dies, was du für uns vollbracht hast. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Für deine Gnade und Liebe. Und danke, Herr, dass du auch heute eine Botschaft für uns hast. Und so öffne du unsere Augen und unser Herz, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, unsere Botschaft, höre das Wort um Mitternacht aus diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und das Gleichnis ist ein Teil der Ölbergrede Jesu, die auch in Markus 13 und in Lukas 21 vorkommt, jedoch nicht in diesem Ausmaß wie in Matthäus 24 und 25. Und Matthäus 24, da lesen wir die Verse 1 bis 3, und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf den Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? In Vers 3 erfahren wir, zu wem Jesus redet. Wir lesen da nochmal den Jünger allein. Also es waren allein die Jünger, die da waren. Markus 13, Vers 3 ergänzt, und als er an dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragte ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein. Also es waren die Jünger, ja, es war der enge Kreis der Jünger, die oft mit Jesus vorkommen oder alleine sind. Und zu diesen redet Jesus diese so wichtige Predigt, wo er es ja mit Vergangenheit zu tun hat, aus unserer Sicht, mit Gegenwart und Zukunft. Und in dieser Predigt antwortet Jesus drei Fragen. Drei Fragen. Es geht, erste Frage, wann wird dies geschehen? Die Frage bezieht sich auf die vorausgehende Ankündigung Jesus in Vers 2, wo er sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Es ist der Zerstörung Jerusalem, schlussendlich ja vor allem vom Tempelbezirk und Gebäude. Kein Stein auf dem anderen. Und da antwortet Jesus und zeigt ihnen, wann wird dies geschehen. Und die Erfüllung haben wir dann schlussendlich 70 nach Christus. Ab 67 Jerusalem belagert und da kommt es schlussendlich zur Zerstörung 70 nach Christus vom Tempelgebäude, wo kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Dieser Tempel wurde komplett zerstört. Also das finden wir in Matthäus 24. Dann wiederum, zweite Frage, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und was wird das Zeichen des Ende der Weltzeit sein? Also sie verstanden sehr vieles. Sie verstanden etwas von der Wiederkunft des Herrn. Sie verstanden etwas von dem Ende der Weltzeit. All dies war ihnen nicht fremd. Sie kannten ja das Wort Gottes. Sie kannten Zacharia, Ezekiel, Jesaja, ja, Jeremia. Und genau darum stellen sie auch die Frage, kurz vor Himmelfahrt, stellst du jetzt die Königsherrschaft für Israel wieder her? Und so gibt ihnen dieser enge Kreis der Jünger, ja die Jünger, die schlussendlich auch diesen Auftrag bekamen, geht hin in alle Welt. Genau die gibt Jesus Antwort, um zu erkennen die Zeichen der Zeit. Matthäus 24 und 25. Lass uns zu unserem Text gehen, in Matthäus 25. Und da sehen wir, dass Jesus diese Predigt mit zwei Gleichnissen schließt. Und Jesus redet oft in Gleichnissen. Unser Ziel, das Gleichnisreden ist, um einem Teil der Zuhörer eine Antwort zu geben oder etwas klar zu machen. Aber für die anderen sind sie oft so gesprochen, dass sie es eben nicht verstehen. Also Gleichnisse sind nicht immer da, damit man alles versteht. Für die einen, die berufen sind, die es vom Herrn bekommen, sie werden es verstehen. Für die anderen bleibt es, ja, wie man so sagt, es kommt mir Spanisch vor, ja. Sie verstehen es nicht. In Matthäus zum Beispiel Kapitel 13, Vers 11, da lesen wir, wo Jesus sich schlussendlich abwendet vom Volk, beginnt er in Gleichnisse zu reden. Und da sagt Jesus in Vers 11, er beantwortet und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jene aber ist es nicht gegeben. Euch, ihr Jünger, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr, die schlussendlich diesen Auftrag erfüllen wird, euch ist es gegeben. Die anderen, die können vieles nicht verstehen, nicht einordnen. Und somit auch bei so einem Gleichnis müssen wir immer aufpassen. Bei der Auslegung eines Gleichnisses sollte man stets darauf achten, dass die zentrale, heilsgeschichtliche oder geistliche Aussage nicht zwischen all den erzählerischen Details verloren geht. Ja, ein gutes Beispiel ist tatsächlich unser Gleichnis der 10 Jungfrauen. Es enthält viele Details, welche wir auch anschauen werden. Zum Beispiel wie Lampen, Öl, Einschlafen, Mitternacht, Ruf, Tür, Bräutigam, Jungfrau und so weiter. Doch im Zentrum, und das, wenn wir diese ganze Predigt nach Hause gehen und wir es vergessen, soll ein Punkt nicht vergessen werden. Vers 13, weil darum geht es in diesem Gleichnis. Darum wacht. Denn ihr wisst weder Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Darum geht es. Seid wachsam. Dass auch dieser Ruf in Mitternacht, Mitternachtsruf, aufzurütteln, wachsam zu sein, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Also nochmal eine zentrale Botschaft, darum wacht. Das Gleichnis beginnt ja mit dem Wort dann. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Was ist diese dann? In gewisser Hinsicht redet Jesus ja, er gibt ja drei Antworten über das Zeit 70 nach Christus. Und auch dies, dann war es wichtig, dass die Jünger diese Zeit verstanden haben und die Jünger haben es verstanden und tatsächlich lernt uns die Geschichte, dass die Jünger die Predigt Jesus kannten und wo sie Jerusalem umzingelt sahen mit fremden Heeren, haben sie reagiert, weil sie die Worte Jesus sahen. Und sie sind von Jerusalem geflohen. Und so lernt uns die Geschichte, dass zur Zeit der Zerstörung Jerusalem kaum Geschwister aus der Gemeinde, damals messianische Juden, in Jerusalem umkamen. Die meisten sind vorher geflohen, weil sie Gottes Wort kannten. Aber diese dann, glaube ich, es geht mehr um zwei andere Fragen. Um das Ende der Zeit. In Bezug auf sein Kommen und die schlussendliche Erfüllung. Nochmal, was ist dann diese dann? Lass uns Vers 14 lesen von Kapitel 24. Da lesen wir: Wo Jesus ja ein gewisses Ende vorgibt. Da steht: Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Also das dann in Vers 1 von Kapitel 25 ist auch der dann in Vers 14 von Kapitel 24. Und dann wird das Ende kommen. Also in gewisser Hinsicht, dann, wie wird es am Ende sein? Und Jesus ermutigt in diese Predigt, in Vers 37 bis 39, wo er sagt, Kapitel 24, beschreibt er ja diese Zeit am Ende und ermutigt zum Wachsamkeit. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch der Wiederkunft des Menschensohns sein. Also er beschreibt diese Zeit am Ende. Er beschreibt auf der einen Seite, wie die Menschen leben werden und dann wiederum in Bezug das Evangelium muss das Ende der Erde erreichen. Und dann wird das Ende kommen. Das dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Ja, und jetzt kommt diese berechtigte Frage, ja, was wird mit Reich der Himmel gemeint? Ich habe da 12 Punkte, keine Angst, es geht ganz schnell. Es geht sehr schnell sogar. Das Reich der Himmel. Wir werden es gerade sehen. Es ist Vergangenheit, es ist gegenwärtig, es ist Zukünftiges. Also ich sage euch die Nummer jetzt nicht, ich gehe einfach ganz schnell durch. Reich Gottes, was ist es? Das Reich Gottes ist etwas, das schon immer existiert hat. Zugleich ist es aber auch ein Reich, das einen bestimmten Anfang hat. Das Reich ist universal, wird jedoch auch als örtlich begrenzte Herrschaft geoffenbart. Manchmal wird das Reich als die direkte Herrschaft Gottes beschrieben, andererseits aber auch als Gottes Herrschaft durch einen Mittler. Die Bibel beschreibt das Reich Gottes an mancher Stelle als ganz zukünftig, an anderer Stelle jedoch als gegenwärtige Wirklichkeit. Einerseits wird das Reich Gottes als souverän, bedingungslose Herrschaft Gottes dargestellt. Andererseits scheint es auch auf einem Bund zwischen Gott und den Menschen gegründet zu sein. Vom Reich Gottes wird gesagt, dass es ewig ist, doch Gott selbst setzt einem Teil dieses Reiches ein Ende. Zum Beispiel Hosea 1, Vers 4. Das Reich besteht nicht in Essen und Trinken, Römer 14, und kann auch nicht von Fleisch und Blut geerbt werden. Dennoch wird das Reich auch in einem irdischen, greifbaren Sinn beschrieben. Das Reich ist bereits unter den Juden gegenwärtig, zum Beispiel Lukas 17. Doch Jesus lehrt seine Jünger auch dafür zu beten, dass es komme, dein Reich komme. Paulus predigte das Reich Gottes und doch leben die Gläubigen jetzt in dem sogenannten Gemeindezeitalter oder Gnadezeitalter. Söhne des Reiches können in die Finsternis geworfen werden. Doch nur die Gerechten werden das Reich erben. Die Herrschaft über die Erde wurde für eine begrenzte Zeit dem Satan übergeben und doch gehört die ganze Erde dem Herrn. Das Reich ist für Israel verheißen, doch Christus gab es auch den Nationen. Merken wir, wie das Verständnis des Reiches vielfältig ist? Und da ist immer der Kontext wichtig. Aber schlussendlich können wir es so zusammenfassen, das Reich ist da, wo Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist Herrscher sind. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, Gott ist ja souverän, ist Herrscher über allem. Das stimmt. Aber es ist da, wo bewusst die Herrschaft Gottes im Mittelpunkt ist. Und somit ist das Zukunft Israels, Vergangenheit Israels. Es ist aber auch die Gemeindezeitalter. In Matthäus 3, Vers 2 lesen wir, Matthäus 3, Vers 2. Ich lese 3, Vers 2 und Vers 1 noch dazu. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme einer Rufenden ertönt in der Wüste. Und was sagt Johannes nochmal? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Kapitel 4, Vers 17 lesen wir. Von da begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Jesus unter ihnen, das Reich nahe herbeigekommen. Was ich jetzt sage, ist nur hypothetisch. Aber was wäre geschehen, wenn das Volk Israel damals Jesus als ihrer Erlöser, aber als König angenommen hätte? Das war ja kurz der Fall, damals, Palmsonntag, wo Jesus nach Jerusalem ging und sie jubeln den Hosianna, der da kommt, im Namen des Herrn. Sie haben ihn königlich begrüßt. Und weniger als eine Woche später hing er am Kreuz von Golgatha. Weil es musste alles so geschehen. Ja, was ist da geschehen, dass das Reich jetzt noch nicht da war, wenn es so nahe herbeigekommen ist? Ja, da gehen wir nochmal zu Matthäus Kapitel 13. Weil doch ab Matthäus Kapitel 13 sehen wir eine Wende. Jesus redet zu den Jüngern. Jesus redet in Gleichnisse. Er redet in Gleichnisse, damit die eine verstehen, die andere nicht. Nochmal Vers 11. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jene aber ist es nicht gegeben. Ja, was ist geschehen, dass Jesus auf einmal über das Reich der Himmel anders redet? Wenn er vorher gesagt hat, es ist da. Jetzt, es ist nicht mehr da. Er redet über etwas anderes. Ja, da haben wir in Matthäus Kapitel 12 die Sünde gegen den Heiligen Geist. In Matthäus Kapitel 11 kommen die Jünger des Johannes zu Jesus und stellen eine Frage. Johannes im Gefängnis, Vers 3, und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einem anderen warten? Was antwortet Jesus? Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Alle messianischen Zeichen waren da. Jesus erfüllte die messianischen Zeichen, welche die Juden kannten. Also er sagt nicht, ich bin es, sondern die Zeichen selbst sagen es. Ich bin der verheißene Messias. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Elite des Volkes, erkennt es nicht. Sie erkennen es nicht. Und es kommt dazu, Vers 22 von Kapitel 12, Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Wieder erfüllt Jesus eine klare messianische Wunder und beweist seine Messianität. Und dann, und die Volksmenge staunt und sprach, ist dies nicht etwa der Sohn Davids? Ist dies nicht etwa Ben David? Sie verstanden, dies kann nur einer sein, der verheißene Messias. Aber dann, als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, diese treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul. Als durch Beelzebul, den Oberster der Dämonen. Und das war die Sünde gegen den Heiligen Geist damals. Zu erkennen, alles zu haben, die Führung des Geistes zu erleben, es zu schmecken, es vor Auge zu haben und dann bewusst Nein zu sagen. Es war nicht nur das Nein, sondern es war dem Teufel die Ehre zu geben. Durch Beelzebul tat er es. Und so, da kommt ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte Israels, in der Geschichte Jesu auf Erde. Und von diesem Moment an wendet sich Jesus ab, hin zu seinen Jüngern, hin zu einer anderen Zeitepoche, die Gemeindezeitalter, die später aber erst in der Apostelgeschichte dann kam. Matthäus 21, Vers 43 lesen wir. Matthäus 21, Vers 43. Matthäus 21, 43, da geht es ja auch um das Reich und da sagt Jesus Folgendes, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Eine Folge gegeben. Und ich weiß, dieser Vers kann man auch auf eine zukünftige Zeit auslegen, auf der Zeit, wo Israel ihm wieder annehmen wird und dem Anschauen, dem sie durchbohrt haben. Aber da geht es auch um ein anderes Volk, der entstanden ist. Ja, welcher Volk? Die Gemeinde. Ihnen wird es gegeben. Achtung aber, nur weil es die Gemeinde jetzt gegeben worden ist, ein Nichtvolk, welcher ein Volk wird, ein Volk Gottes, Leib Christi, heißt es aber nicht, dass darum Israel keinen Platz mehr hat vor Gott. Für Paulus war es klar, Gottes Verheißungen an Israel bleiben aber dennoch bestehen. Römer Kapitel 11, die Verse 25, 26, wo Paulus durch den Geist Christi sagt, ganz Israel wird gerettet werden. Oder Sacharja 12, Vers 10, denn sie werden anschauen, denn sie durchbohrt haben ein Ereignis am Ende der Zeit. Oder Sacharja 14, Vers 8 und 9. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 6, wir haben es schon gelesen, da fragte ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Auch die Königsherrschaft ist ein Teil vom Reich Gottes auf Erde. Stellst du es jetzt wieder her? Also sie verstanden, diese Zeit muss noch kommen. Und diese Zeit hat mit der Zukunft Israel zu tun. Das andere Volk, nochmal Matthäus 21, 43. Denn das Reich übergeben wird, ist die Gemeinde aus Juden und Heiden. Das dürfen wir auch nie vergessen. Wo hat alles begonnen? Wo? In Jerusalem. Jesus war ein? Das Heil kommt von den? Genau. Die Apostel waren? Die erste Gemeinde war jüdisch. Die erste Gemeinde im Römischen Reich, es waren immer erst die Juden und dann kamen die Heiden hinein. Und da ist dieses Volk entstanden, Leib Christi. Das wäre der Jude noch Grieche. Wir sind eins in und durch Jesus Christus. Das ist auch der Grund, warum wir heute da sind. Als Leib, als Gemeinde. Ein anderer Volk. Und Paulus macht ja deutlich, dass die Gläubigen bereits jetzt ein Teil dieser unsichtbaren Reich sind. In Kolosser 1, Vers 13, Kolosser 1, 13, da lesen wir, Paulus, vor allem in Korinther, erwähnte mehrmals das Reich, wer das Reich erben wird und so weiter. Kolosser 1, Vers 13, da steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also er hat uns versetzt, wem? Die an Christus glauben. Also wir sind ein Teil des Reichs des Sohnes seiner Liebe. In Epheser 5, Vers 5, da sagt er, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. In Kolosser 4, Vers 11, da sagt er, und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes. Also er sieht die Mitarbeitenden, die Mitkämpfenden. Sie kämpfen für was? Fürs Reich Gottes. Sehen wir es? Israel ist ein Teil vom Reich Gottes. Die Gemeinde ist ein Teil vom Reich Gottes. Das Himmlische ist ein Teil vom Reich Gottes. Das zukünftige tausendjährige Reich ist auch ein Teil vom Reich Gottes. Da, wo Christi Herrscher ist. Zurück zu unserem Text, Matthäus 25, wir sind ja erst in Vers 1, ja. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Und da benutzt Jesus dieses Bild der jüdischen Hochzeit im ersten Jahrhundert. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele Predigten gehört und ich habe immer gehört, wie so eine Hochzeit aussieht. Da habe ich jüdische Quelle gesucht. Irgendwo, wo so eine Hochzeit beschrieben wird, habe ich nicht viel gefunden. Unter uns Christen gibt es ja diese drei Stufen, ich komme auch zu diesen drei Stufen, ja. Aber da tatsächlich gibt es ein außerbiblisches Buch, ein Apokryphe, das Buch Tobit, wo tatsächlich in Kapitel 87 über eine jüdische Hochzeit redet. Und da haben wir ein Skript der damaligen Zeit, wo uns beschreibt, wie so eine Hochzeit tatsächlich aussah. Es ging ja erst die Verkupplung durch die Eltern, ja, das war gar nicht so schlecht immer. Ich weiß, heute läuft das ein bisschen anders. Noch proformamäßig kommt dann der zukünftige Schwiegersohn zum zukünftigen Schwiegervater und fragt eine Frage, wo der Schwiegervater schon lange erwartet hat. Ja. Aber es ist nicht so, dass die Eltern mal zusammenkommen und erst mal besprechen. Ja, passen die beiden überhaupt und so weiter? Weil wer kennt ein Kind am besten? Wer? Meistens die Eltern. Auch wenn die Kinder meinen, die Eltern haben keine Ahnung, ja? Und so wissen wir auch, was am besten für unser Kind ist, stimmt? Vielleicht sollten wir das wieder einführen. Nein. Also, es ging der Verkupplung durch die Eltern. Und dann, nachdem vieles besprochen wird, kam tatsächlich zu einer offiziellen Verlobung. Und in der biblischen Zeit, die Verlobung galt bereits als rechtlich bindend. Der Bräutigam ab diesem Moment bereitete das zukünftige gemeinsame Haus vor. Und dann irgendwann, wenn es so weit war, meistens war ja der zukünftige Ehemann, der Bräutigam nicht von weit, weit weg, ja, meistens war es ja in der gleichen Region, wahrscheinlich konnte die Braut mal schauen gehen, ja. Es ist langsam so weit und so weit. Ja, aber wie gesagt, es hat seine Zeit gebraucht. Und dann kam der Moment, die Hochzeit. Ja, nächste Woche, Samstag, werden wir auch eine Hochzeit feiern. Wie gesagt, Freddy hat schon gestern gesagt, alle sind herzlich eingeladen. Ja. Alle. Okay, die Hochzeit, also natürlich nur für Gemeinde und Apero, ja. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Also die Hochzeit, der Bräutigam ging zum Haus der Braut. Und da, interessanterweise, das Buch Tobit berichtet anders, als ich meistens gehört habe. Weil normalerweise wird berichtet, der Bräutigam geht zum Braut, holt die Braut zu sich nach Hause und dann ist der Hochzeitsfeier. Das Buch Tobit aber sagt, der Bräutigam ging zum Haus der Braut, Die Brautjungfrauen gingen durch diesen Ruf ihm entgegen und begleiteten ihn zur Braut ins Haus ihrer Eltern, wo die Hochzeit gefeiert und vollzogen wurde. Und diese Hochzeitfeier ging dann 7 Tage lang. So verstehen wir auch, warum der Wein irgendwann ausging in einer Hochzeitsfeier. Ja? Wenn es 7 Tage geht und wenn die ganze Gemeinde eingeladen ist, ja, dann kann es noch schnell passieren. Also, es ist dieser Punkt, wo Jesus benutzt in der jüdischen Hochzeitsfeier. Der Punkt, wo der Bräutigam kommt. Und darum geht es Jesus in diesem Gleichnis. Die Jungfrauen, die wachsam sein müssen auf einen Ruf, weil sie eine Aufgabe haben, den Bräutigam hinzu, die Braut zu bringen. Und ja, dieses Bild Bräutigam ist auch ein Bild für die Ehe. Und wir müssen sehen, in der gesamten Bibel zieht sich das Bild der Ehe als ein tiefes, persönliches und verbindliches Gleichnis für die Beziehung zwischen Gott und den Menschen durch. Die Ehe ist heilig vor Gott. Und Geschwister, genau darum ist auch die Ehe auch unter so vielen Christen so angefochten. Eigentlich soll das nicht sein, wenn Christus im Zentrum ist. Aber der Feind, er will dies, was vor Gott heilig ist, zerstören. Und oft kommt unser Ego hinein, das Fleisch hinein, eigene Bedürfnisse, eigene Begierde, eigene Träume. Und so oft ist der Herr nicht mehr im Mittelpunkt und diese wunderbare heilige Zelle wird zerstört. Aber genau diese Zelle, wo Gott vollkommen geschaffen hat, benutzt ja Gott in sein Wort als eine Beziehung, mit die er auserwählt hat. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament ist es ein Bild für Liebe, Treue, Bundestreue zwischen Mann und Frau. Als ein Bild für Gottes Beziehung zu seinem Volk. Das sehen wir im Alten Testament, zum Beispiel Hosea 2. Diese Beziehung zwischen Gott und Israel wird so beschrieben. Und darum war auch dies so grausam im Alten Testament. So wird Israel beschrieben und er treibt sie Hurerei, Unzucht, geistliche Unzucht. Aber Gott in seiner Liebe wird sie dennoch wieder aufnehmen. Das ist auch eine Lektion für uns. Ja. Wir denken immer, ja, der andere soll erst mal machen. Das ist in der Ehe so oft. Und dann werde auch ich was machen. Im Neuen Testament haben wir die Bild, die Gemeinde als Braut Christi. Und das ist genau der gleiche Bild, mit dem gleichen Verständnis, eine tiefe Beziehung. 2. Korinther 11, Vers 2, Epheser 5, Offenbarung 19. Im Gleichnis der Jungfrauen geht es aber weniger um die Hochzeit selbst, sondern vielmehr um den Weg dorthin. Und wenn Christus tatsächlich als der Bräutigam beschrieben wird in diesem Gleichnis, sind aber die Jungfrauen in diesem Gleichnis, so verstehe ich es, die Gemeinde. Die Gemeinde, ich weiß, man kann es natürlich auch auf anders auslegen. Es gibt da ungefähr 10 Auslegungen zu diesem Text. Aber es ist Paulus, der 2. Korinther 11, Vers 2 sagt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist auch ein Bild auf die Braut. Aber da sehen wir dieses Symbol der Jungfrau rein und so soll die Gemeinde schlussendlich vor Christus sein. Ja, es sind 10 Jungfrauen. Warum 10? Ich weiß es nicht. Wir haben 10 Gebote, aber ob es darum ist, ja. Es gibt da verschiedene Gedanken. Ich glaube, es ist 10, weil es gut in 2 teilt. 5 und 5, ja. 5 Kluge und 5 Törichte. 5 Kluge und 5 Törichte. Und da redet, da haben wir die Sprache in Matthäus. Weil wir sehen schon mal Kluge und Törichte im Matthäus-Evangelium. Wo? Matthäus Kapitel 7. Da haben wir schon die Kluge und die Törichte. Wo Jesus vom klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut, und dem Törichten, der auf Sand baut. Und diese Gleichnis oder dieses Beispiel aus Matthäus 7, der passt so gut zu diesen 10 Jungfrauen. Weil äußerlich alles gleich. Wir lesen in Matthäus 7, Vers 24. An jeden nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, Vers 26, wird einem törichten Mann gleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. So auch die Jungfrauen. Äußerlich waren alle 10 Jungfrauen gleich. So auch die 2 Häuser. Äußerlich waren sie gleich. Bis aber der Sturm kam. Bis die Anfechtungen kamen. Bis Probleme kamen. Ja, bis zur Zeit hin, wo der Bräutigam kommt. Und auf einmal hat man gemerkt, wer gehört dazu und wer nicht. Die Lampen. Ja, was sind die Lampen? Die Lampen, ich nehme es mal so, die Lampen sind das Wort Gottes. Ganz einfach, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist mein Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort ist meine Fußes Leuchte und auf Licht auf meinem Weg. Können jetzt auch Hebräer 4, Vers 12 lesen oder 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Aber um was geht es? Erstmal das Wort. Aber dass eine Lampe ohne Öl, vielleicht hat es ein bisschen Restöl noch drin gehabt, aber ohne Öl wird nicht viel bringen. Ja, na, wie wir heute sagen, eine Lampe ohne Strom, ja. Oder ohne einen Akku oder weiß ich was. Aber damals war es Öl. Und das Öl im Gleichnis symbolisiert nicht nur das Wissen um Gottes Wort, sondern dessen Umsetzung im Leben durch die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Das heißt, in uns ist dies, was uns dann auch zeigt, wie es das Wort meint. Es ist ein tiefer Eifer, so zu leben, wie es Wort uns sagt, durch den Geist Gottes in uns. Und da kommt, lesen wir Vers 5 und 6, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Mitternacht ein Geschrei. Erstmal lesen wir aber, dass der Bräutigam auf sich warten ließ. Und dieser Vers, der Bräutigam auf sich warten ließ, wirkt wie eine prophetische Anspielung Jesus auf das, was später wir in 2. Petrus 3, Vers 14, 3, Vers 3 und 4 lesen. Was lesen wir da? 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 3 und 4. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten walten und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Ja, dieses Spottgeschwister ist auch in der Gemeinde gegenwärtig. Ja, ich höre das zwischendurch auch unterwegs. Ach, ihr Mitternachtsruf. Ihr und eure kommendes Herrn. Aber es ist genau der gleiche Spott wie 2. Petrus 3, Vers 4. Geschwister, glaubt ihr, der Herr kommt wieder? Amen. Ja, absolut. Gab es da vorne eine Antwort? Absolut. Und wir werden gerade noch sehen, ich glaube, er kommt bald. Ich glaube, dieses Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, erschallt in aller Deutlichkeit, auch heute. Und vor allem heute. Ja, logisch. Jeder Tag mehr zum Ende ist der Schall umso stärker. Aber es passt so vieles. Und so steht, sie wurden alle schläfrig und schliefen ein. Das ist wichtig. Auch die Klugen und auch die Törichte. Beide schliefen ein. Also es kam etwas über die Jungfrauen, wo sie in eine gewisse Passivität hineinbrachte. Und ich möchte das einfach mal beziehen auf das Gemeindezeitalter, wo diese Botschaft des kommenden Herrn eigentlich gar nicht mehr so stark erklungen ist in der christlichen Theologie. Durch ein Verständnis, wir sind jetzt schon im tausendjährigen Reich. Oder durch die Ersatztheologie ist vieles, diese aufrüttelnde Botschaft, der Herr kommt wieder, verloren gegangen. Also sie wurden alle schläferig. Und so, das lesen wir ja auch, dieses Bild, es spricht von einem geistlichen Einschlafen. Der Eifer lässt nach, die Freude verblasst, die erste Liebe erkaltet. Offenbarung 2, Vers 4. Nochmal, selbst die, die vorbereitet sind. Ich sage mal, die, die das Wort liebte, die das Wort studierte, die danach leben wollte. Auch da ist ein gewisser Schlaf hineingekommen. Aber dann aber, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Und da haben wir den Wake-up-Call Gottes, der Weckruf erschallt. In Mitternacht, geistliche Dunkelheit, Orientierungslosigkeit, Trägheit. Nochmal, sie waren am Schlafen. Und dann erschallt dieser Ruf. Siehe, der Bräutigam kommt. Deutlich und unüberhörbar erschallt er. Mitten in der Nacht. Mitten in der scheinbaren Verzögerung. Nochmal, scheinbaren Verzögerung. Es ist der Moment des Erwachens, des Wendepunkts. Jesu Wort im Gleichnis weisen prophetisch auf das hin, was er selbst zuvor in Matthäus, nochmal Kapitel 24, die Verse 32 und 33 sagte, wo wir lesen, 32, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr. Wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er vor der Türe ist. So erkennt, dass er vor der Türe ist. Und der Feigenbaum oft ein Bild auf Israel. Aber es ist ein Bild der Feigenbaum, wo ganz praktisch aus der Botanik, es wird langsam saftig, also ihr wisst, jetzt sind wir im Frühling hin zum Sommer. So einfach ist es. Und so genauso einfach ist es, wenn man den Feigenbaum betrachtet, so sollten auch die, die glauben, die das Wort Gottes erkennen, die Fähigkeit haben, anhand der Zeichen der Zeit zu erkennen, in welcher Zeit wir schlussendlich leben. Und Matthäus 24, Vers 14, das haben wir ja schon gelesen, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Ich sag mal so, und dann das Evangelium vom Reich, dieses frohe, rettende Botschaft, die Nationen erreicht hat, dann wird ein Schrei durch die Welt gehen. Siehe, der Bräutigam kommt. Siehe, der Bräutigam kommt. Und diese Ende der Tage, auch Paulus gibt uns schon ein kleines Voranzeichen, um Ende der Tage zu erkennen. Da lesen wir diese bekannte Verse aus Römer Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Wir haben es ja gerade letztens in der Gebetsstunde durchgenommen, wo es ja um sehr wohl eine klare Zukunft für Israel da ist. Und da kommt ja die Frage in Vers 1. Die Frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und seine Antwort, das sei ferne. Danke. Das sei ferne. Wie kann man überhaupt so einen Unsinn denken? Sind eigentlich die Worte von Paulus. Und dann, Vers 25 und 26. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Was haben wir vorher gelesen? Vers 14 von Kapitel 24. Das Evangelium vom Reich, was? Für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann wird das Ende kommen. Am Ende dieser Zeitalter, beginnt eine neue Phase. Gott nimmt sein Volk wieder auf. Gott nimmt sein Volk wieder auf. In Römer 11, Vers 6 nochmal, so wird ganz Israel gerettet werden. Also, wann wird aber dies geschehen? Wenn das Evangelium das Ende der Erde erreicht hat. Und genauso wie am Anfang der Gemeindezeitalter, vom Judentum hin zum Christentum, Apostelgeschichte, haben wir am Ende dieser Gemeindezeitalter vom Gemeinde hin zu Israel wieder. Und so sehen wir, wie beide ein Teil des Reich Gottes sind. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Und somit, Geschwister, die Rückkehr Israels zu Gott ist kein Nebenthema. Sie gehört zur Erfüllung. Siehe, der Bräutigam kommt. Aber was geschieht noch parallel? Die Mission an die Welt und die Wiederherstellung Israels sind zwei Seiten desselben göttlichen Heilsplans, die sich gegenseitig ergänzen und gemeinsam zur Erfüllung von Gottes Verheißungen führen. Und so geschieht es auch. Die Juden kehren in welcher Land zurück, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat? Als ewiger Besitz. Und wir müssen verstehen, Geschwister, der Rückkehr der Juden als eine Botschaft ist auch eine Botschaft an die Nationen. Ezekiel 36, Verse 23 und 24, da lesen wir Ezekiel 36, dieses wunderbare Kapitel, wo alle Klarheit über die Zukunft Israel geredet wird, über die Sammlung der Juden zurück in dem Land, der Gott ihnen verheißen hat. Und so lesen wir, darum will ich meinem großen Namen wieder heilig machen. 23, 24, Entschuldigung. Darum will ich meinem großen Namen wieder heilig machen, der von der Heidenvölk entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker soll erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Sehen wir? Dieser Ruf, siehe, der Bräutigam kommt. Wann? Am Ende der Tage. Wenn das Evangelium das Ende der Erde erreicht hat, hat auch mit dem Volk Israel zu tun. Wie Paulus es erklärt in nochmal Römer Kapitel 11, 25, 26. Und es ist eine Botschaft an der Nation, nochmal die Heiden. Und da kommt eine gewisse Tragik. Weil es ist ja eine Botschaft an die Gemeinde. Und damals bei der Staatsgründung Israel, wir haben das ja gesehen, welcher Weckruf es war in der Gemeinde damals, 14. Mai 1948. Und so viele Christen verstanden, der Herr kommt bald. Warum? Weil Gott Israel wieder aufnimmt. Es ist eine Botschaft an die Heiden, Gottes Wort ist wahr. Und ein Weckruf an uns Christen, der Herr kommt bald. Und der Tragik? Diese Botschaft geht verloren. Es wird teilweise sogar belächelt. Da, wo es groß anfing, ist oft heute nichts mehr in Bezug auf diese Botschaft. Nichts mehr. Und so, Geschwister, im 18. bis 21. Jahrhundert geschah sehr vieles. Der Zionismus und der Sehnsucht der Juden zu einem Land, wo sie sicher leben können. Dann wiederum, nach der Reformation kam der Erweckungszeit des 17. und 18. Jahrhundert. Und da gab es viele bekannte Namen, wo wir noch viel davon profitieren, wie ein John Bunyan mit seiner Pilgerreise. Richard Baxter, Philipp Jakob Spender, August Hermann Franke, Paul Gerhardt, Jonathan Edwards, George Whitfield, John Wesley, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Was haben die alles gewirkt in dieser Zeit? Und das brachte eine regelrechte Erneuerung, Erweckung in so viele Regionen, wie es vorher nicht gab. Auch nicht so der Reformation. Das war eine regelrechte Erneuerung. Und langsam sind dann auch diese viele freie Gemeinden entstanden. Aber dann kam noch die Industrialisierung dazu, 19. bis 20. Jahrhundert. Und es kommt zu noch stärker weltweiter Mission. Die Erweckungsprediger wie Charles Finney, Moody, Andrew Murray, William Booth, Gründer der Heilsarmee, bis hin zu Spurgeon. Und dann wiederum Missionaren in aller Welt, wie Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, William Carey, Indien, Adoniram Judson in Burma, David Livingstone in Zentral- und Südafrika, Hudson Taylor in China und der Gründer der Inlandmission, Henry Martin, Pionier für Mission unter Muslimen. Und dann C.T. Studd in China, Indien und Kongo, Amy Carmichael, Indien, William Cameron, Tunsend, Entschuldigung, Gründer von Wycliffe, Jim Elliot, Ecuador, Gladys Elbert, China, Bodo Andrew, Gründer von Open Doors, bis hin zu Billy Graham in der neuen Zeit. Es waren alle solche, die gewirkt haben. Und es kam eine neue Ära in der Gemeinde hinein. Erweckung, Erneuerung und weltweite Mission. Und was noch dazu kam, in dieser Zeit der Mission in aller Welt, Mission an den Juden. Auch dies wurde neu belebt. Juden bekehren sich zu Jesus und Juden beginnen Juden zu missionieren. Zum Beispiel eine Organisation aus der neueren Zeit, Jews for Jesus, wo wir auch ein Buch bei uns haben. Und dann, wenn wir all diese ganze Entwicklung sehen, sehen wir, wie sich etwas erfüllt. Mission an aller Welt. Diese frohe Botschaft kommt zum Ende der Erde. Und dann wird Israel wieder aufgenommen. Wo? In der Theologie. Parallel zu dieser Erweckungszeit kommt der Verständnis wieder hinein in der Kirche. Israel hat sehr wohl einen Platz vor Gott. Es war ein Spurgeon, in einer seiner Predigten, sehr bekannte Predigten, wo er betonte, dass diese Prophezeiung aus Ezekiel sich nicht nur auf eine geistliche Wiederbelebung beziehe, sondern auf die tatsächliche Rückführung des jüdischen Volkes in ihr Land. Er glaubte, dass die Juden als Nation wiederhergestellt würden und Jesus von Nazareth als ihren Messias anerkennen würden. Und da kam dieser Weckruf auch nochmal in der christlichen Theologie. Auf einmal nochmal aus diesem Schlaf, ich sage der Theologieschlaf, kam Erneuerung hinein. In der Reformation kam Erneuerung, aber die Reformation sollte weitergehen. Und dann nochmal erfüllt sich dies, was Gott in Bezug auf Israel gesagt hat. Und da kommt dieser Ruf. Sehen wir, wie wir mitten in diesem Ruf leben, Geschwister? Seit 77 Jahren, 14. Mai 1948, wurde Israel gegründet und die Juden kehren zurück aus aller Welt. Parallel zur weltweiten Mission. Parallel, wo der letzte Flecke der Erde, sage ich mal, noch mit dieser frohe, rettende Botschaft erreicht werden. Und das ist dieser Weckruf. Und da lesen wir Vers 7 bis 9, da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Töchter aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von euren Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Kluge antworten sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, Vers 10, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Die eine werden aufgerüttelt, die andere bleiben orientierungslos. Orientierungslos. Ein Teil erkennen die Zeichen der Zeit. Sie hören den Ruf um Mitternacht. Siehe, der Bräutigam kommt. Sie nehmen geistlich wahr, was geschieht. Sie lassen sich wachrütteln und machen sich auf den Weg. Christus entgegen, geht hin, ihn entgegen. Die andere orientierungslos. Sie spüren, dass etwas nicht stimmt. Sie suchen Halt, doch finden ihn nicht wirklich. Sie finden ihn nicht. Äußere Formen vielleicht des Glaubens. Sie halten an dem, aber es genügt nicht. Sie suchen, aber finden es nicht. Und dies passt so sehr zu der Entwicklung heute in der Gemeinde, in der Kirche. Die Kirche der Endzeit, wie sie auch beschrieben wird in Offenbarung 3, zum Beispiel Vers 1. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Das Äußerliche ist da, die Hülle ist da, die Zeichen Christi ist da, das Kreuz. Und dann innerlich trotzdem tot. Man hat gefühlt, das Christentum entwickelt sich in eine Art Predigt der Humanismus, aber nicht Christus. Und wie lesen wir in Bezug auf Laodicea in Offenbarung 3, Vers 15 und 16? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Er beschreibt da genau die einen, die eben nicht gehen. Nach Vers 11 und 12, danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Auch da nochmal, dieser Vers kommt wieder vor. Und der gleiche Gedanke in Matthäus 7, wo wir ja schon gelesen haben über die Kluge und Törichte. Und auch da sagt der Herr fast die gleichen Worte. Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Geschwister, Glaube ist mehr als Tradition. Du wirst nicht zum Kind Gottes, nur weil du einmal ein Gebet gesprochen hast, auch wenn dies nicht unwichtig ist. Oder getauft wurdest, als Erwachsener oder als Baby. Oder Mitglied einer Gemeinde bist. Ja, sind wir doch ehrlich. In die Gemeinde zu kommen, macht uns nicht zu Christen, wie wir auch in McDonald's gehen und nicht Hamburger werden. Ja? Genau das Gleiche geschieht auch nicht mit uns, wenn wir in die Gemeinde gehen. Es braucht eine tiefe Beziehung. Viele halten sich, ich bin ja damals getauft worden. Ja und? Ja und? Bist du wiedergeboren? Ist der Geist in dir? Und dieser Ruf nochmal, weil die Gemeinde werden schlussendlich sterben, wenn dieser Ruf nicht mehr lebendig wird. Siehe, der Bräutigam kommt. Es ist eine Zielorientierung. Der Ruf um Mitternacht ist auch heute noch ein Ruf der Gnade. Ich komme. Der Mitternachtsruf ist der Weckruf der letzten Tage, da aus Matthäus 25. Ein Aufruf, ihm entgegenzugehen. So wie wir es so wunderbar lesen in Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3, wo Paulus so groß macht, was er in Christus ist und durch Christus ist, sagt er, Vers 12, ab Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch ergriffe, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Siehe, der Bräutigam geht ihm entgegen. Darum wacht. Für die eine war es zu spät und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Und trotzdem, sagt der Herr, erkenne die Zeichen der Zeit. Und wann er kommt, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, in welcher Zeit wir im Heilsplan Gottes leben. Das Evangelium, das Ende der Erde erreicht. Israel zurück in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Die Feindseligkeit gegen Israel, ein Teil von dies, was wir im Wort Gottes sehen. Die Feindseligkeit gegen die Gemeinde wird dementsprechend auch stärker werden. Und Geschwister, deshalb wacht. Wir wollen an dieser Hoffnung festhalten, so dass schlussendlich der Herr selbst sagen wird, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenige treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Recht so, du guter und treuer Knecht. Amen. Ich möchte noch zum Schluss mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diese aufrüttelnde Gleichnis aus Matthäus 25, welcher uns aufrüttelt und dann wiederum aber zeigt auch, wie wir die Zeichen der Zeit erkennen müssen. Und wir sehen, Herr, was sich alles schon vor unseren Augen erfüllt hat in den paar letzten Jahrhunderten. Und ich möchte einfach für uns als Gemeinde beten, Herr, dass wir eine wachsame Gemeinde sind. Eine Gemeinde, der in Bereitschaft lebt, Herr. Ständig dies vor Augen hat, hin zu dir. Und dass unser ganzes Leben diese eine Ziel hat, ein Leben ganz zu deiner Ehre. Ob du heute kommen wirst oder auch noch in 20, 30, 40 oder mehr. Herr, dementsprechend wollen wir leben. In Bereitschaft, mit diesem Blick nach vorne. Und ja, der Schall erklingt. Siehe, der Bräutigam kommt. Maranatha, Herr, komme bald. Amen.